treffen sich drei Pfarrer und der erste klagt sein Leid. Er sagt, Mann, ich habe den Kirchturm voller Fledermäuse. Hab's schon probiert mit Weihrauch, aber das hat nur kurz funktioniert. Dann kam noch mehr zurück. Der zweite sagt, das ist interessant, ich teile das Problem auch unser Kirchturm voller Fledermäuse. Ich habe die Glocken geläutet, lauter wie sonst, anhaltend. Es hat nur kurz funktioniert. Es kamen mehr Fledermäuse zurück wie zuvor. Sagt der dritte Pfarrer, das Problem habe ich nicht. Die beiden staunen und sagen, warum, du hast doch auch Fledermäuse im Kirchturm gehabt. Er sagt, ich habe das ganz einfach gelöst, ich habe sie alle getauft, konfirmiert und dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Ach, wie schön, dass wir taufen und uns dann ganz regelmäßig sehen. Ich möchte auch gerne einige mussten sich gerade noch mal innerlich sammeln und erholen von dem Witz. Ich möchte gerne noch ein, zwei Sätze zur Taufe sagen, warum wir taufen. Nun, ganz einfach, weil die Bibel uns das so beschreibt und Wert darauf legt, dass ein Mensch das aus einer freiwilligen und persönlichen Entscheidung heraus tut. Und ich sage immer, niemand soll zur Taufe getragen oder gedrängt werden. Das ist immer eine freie Entscheidung aus Liebe zu Jesus Christus. Ich möchte heute über ein Gefühl sprechen, das einige von euch vielleicht heute Morgen ganz stark mit mir teilen. Vielleicht nicht alle, aber doch eine ganze Reihe. Ich möchte über Freude sprechen. Und dieser Raum hier ist ja gefüllt von wunderbaren Menschen, die alle, jeder einzelne von uns hat eine Gefühlswelt, Emotionen und die können unterschiedlich aussehen. Und natürlich weiß ich, dass eine gewisse Traurigkeit auch in Phasen des Lebens dazugehört und dennoch möchte ich heute einladen zu einem Lebensstil der Freude, weil ich glaube, dass das von Gott gewollt ist, dass es göttlich ist, dass er sich wünscht, dass du und ich, dass wir ein Leben der Freude führen können. Und er lässt uns auch da nicht im Ungewissen, was es für Voraussetzungen gibt, um ein Leben zu führen, das gesegnet ist, das gefüllt ist mit Freude. Und da habe ich einen ganz interessanten Abschnitt gefunden, den wir im 1. Petrus im 3. Kapitel finden. 1. Petrus 3 und ich lese mal von Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil. Bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Du musst den Kontext beachten, wo das Petrus hier sagt. Hier geht es darum, dass jemand dir etwas Böses getan hat. Und dann sagt er, begegne dem Bösen, nicht mit dem Bösen und drohe auch nicht mit Vergeltung, selbst wenn du beleidigt worden bist. Er sagt, im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Du sagst, wow, das ist ja echt eine Challenge, das ist ja herausfordernd. Aber Gott lädt uns dazu ein, dass wir Menschen sind, die andere segnen. Und nicht mit dem Bösen das Böse vergelten. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, wer sich am Leben freuen und gute Tage erleben will. Darf ich mal kurz sehen, gibt es irgendjemand, der sagt, ja, ich will mich am Leben erfreuen und gute Tage erleben? Ich habe es mir fast gedacht, ja. Es wäre auch seltsam, wenn es anders wäre. So, wer sich am Leben freuen und gute Tage erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über seine Lippen kommen. Von allem Bösen soll er sich abwenden und Gutes tun. Er setze sich unermüdlich mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn der Herr sieht mit Freude, schau mal, dieses Gefühl teilt unser Herr. Gott, er freut sich über die Menschen, die nach seinem Willen leben. Und er hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Allen jedoch, die Böses tun, stellt sich der Herr entgegen. Jesus, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass du uns in irgendeiner Weise entgegenstehst. Danke, dass du hier bist, dass wir schon so viel Freude erleben durften in diesem Gottesdienst und dass das weitergeht. Und dass du auch die Herzen berührst, die heute hier sind, wo es an Freude mangelt, aus irgendeinem Grund. Danke, dass du eine Kirche ins Leben gerufen hast, ein Ort, an dem wir uns freuen können. Danke, dass du das schenkst und dass du uns jetzt auch wirklich aufmerksam machst, zu hören, was du uns sagen willst. In Jesu Namen. Amen. Ist dir bekannt, dass Gott es liebt, fröhlich zu sein? Manches Mal ist die Kirche als Ort hier nicht so bekannt für Freude, aber biblisch ist es, dass Kirche ein Treffen ist von Menschen, die sich aneinander freuen und in allererster Linie sich an ihrem Gott, an ihrem Schöpfer erfreuen. Und es gibt einen Weg dahin, wie wir in diese Freude hineinkommen können. Doch zunächst mal, Gott ist der, der uns Menschen beschenken will mit Freude. So war das von Anfang an. Du schlägst deine Bibel auf und schaust in die Schöpfung hinein und Gott betrachtet es und er freut sich einfach daran über alles, was geschaffen wurde. Über die unzählige Schar der Sterne, das Universum, dann die Berge und die Meere und alles, was Gott so herrlich gemacht hat, die Pflanzen- und Tierwelt. Er hat es alles kreativ, bunt, vielfältig gemacht, überhaupt nicht langweilig. Und dann so als Kirsche auf der Torte, als Krönung der Schöpfung, bringt er Adam und Eva zusammen. Erste Hochzeit wird gefeiert, Open Air, was für ein Fest. Gott, der Vater, bringt die Eva zum Bräutigam, zu Adam und alle sind einfach nur voller Freude, alle sind nur happy. Und dann sagt die Bibel, und bei der Kühle des Abendwindes ging Gott, der Vater, mit Adam und Eva durch den Garten und sie staunten über alle Pflanzen und staunten über die Tiere und über alles, was so wunderschön gemacht war. Und Adam staunte jeden Tag mehr über seine Eva. Ein Ort der absoluten Freude. Und dann gab es eine Situation, da ging die Freude verloren. Es war ein brutaler Angriff auf die Freude des Menschen. Übrigens auch auf die Freude von Gott. Der Herr gab dem Menschen einen freien Willen, sich zu entscheiden, mit ihm zu leben oder ohne. Und die meisten werden es wissen, dass Adam und Eva sich entschieden haben, ihren eigenen Weg zu gehen, getrennt von Gott. Und dieses, wir trennen uns von Gott durch Sünde, nahm die Freude aus dem Leben der Menschen. Gott, er wollte, dass Freude wiederhergestellt wird. Und in seinem göttlichen Plan wurde er selbst Mensch in Jesus Christus, kam hier auf diese Erde, gab sein Leben für uns, damit wir wieder einen Weg der Beziehung mit Gott und auch der Freude erleben dürfen. Hey, Gott will dich beschenken mit Freude. Und wir werden nachher noch sehen, er will sogar dich beschenken mit dieser göttlichen, übernatürlichen Freude, die uns unabhängig macht von unseren Umständen. Das ist etwas ganz Besonderes, das ist ein Wunder, das geschieht. Dass Gott Freude ins Herz eines Menschen schenken kann, obwohl außen herum alles gerade so beängstigend ist, wo alles so auswegslos erscheint. Da kommt Gott und er macht uns frei von unserer eigenen menschlichen Sicht und schenkt uns ein übernatürliches Sehen. Er erleuchtet, sagt die Bibel, er erleuchtet die Augen unseres Herzens, dass wir wieder erkennen, wie er ist. Ein Gott, der uns beschenken will mit seiner Freude. In seiner Rechten, sagt die Bibel, ist die Freude in Fülle. Ich möchte von einem Mann reden im Alten Testament. Seine Umstände waren absolut unerfreulich. Der ist in eine Situation hineingerutscht, das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. Aus Neid und aus Stolz haben seine Brüder einen Plan geschmiedet und haben gesagt, wir werden den Josef los, wir verkaufen ihn als Sklave. Und dann gesagt, getan, dem Vater wird erzählt, der Der Junge ist bei einem Unfall ums Leben gekommen, aber in Wirklichkeit haben sie gesagt, nee, so billig machen wir es einfach nicht, wir verkaufen ihn als Sklave, er soll sein Leben lang irgendwo schuften. Und dann kommt Josef zu einem Haus, sein Chef heißt Potiphar und ich lese das mal im Buch Genesis im 39. Kapitel, weil ich finde diese Geschichte so sensationell. Da heißt es, und der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven, machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an segnete der Herr Potiphar und ließ es ihm Josef zuliebe gut gehen. Hört ihr das mal an. Josef zuliebe ließ es der Herr dem Potiphar gut gehen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich. Es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich und Potiphars Vertrauen wuchs. Da kommt ein Mann in das Haus von Potiphar, der Schlimmes erfahren hat. Der echt gutes Recht gehabt hätte, zu schmollen, sich zurückzuziehen, schlecht und mies gelaunt durchs Leben zu gehen, weil ihm so viel Ungerechtes widerfahren ist. Übrigens, das war ja noch nicht die letzte Station. Danach ging es eigentlich noch mal eine Stufe tiefer. Ist er ganz ungerechterweise in den Knast geworfen worden. Und dennoch, nirgendwo liest du, dass Josef seinen Lebensmut, seine Lebensfreude verloren hat. Da gab es offensichtlich eine übernatürliche Quelle, die ihm in ihm Freude auslöste. Weil nur so kann es sein, dass Potiphar ihn lieb gewonnen hat. Ehrlich, Freunde, glaubt doch nicht, dass Josef dort ins Haus kommt, mies gelaunt ist, nur rummuffelt und rumstänkert. Und Potiphar sagt, na klasse, den will ich als Freund haben. Ehrlich, wer ist denn gern mit fröhlichen Menschen zusammen? Jeder von uns. Und wir ziehen uns etwas zurück, wenn wir mit Leuten konfrontiert werden, die ständig am Klagen, am Jammern, am Weinen und alles beschimpfen. Wie schön, dass Gott uns helfen will, dass wir Menschen sind, die das Licht des Evangeliums, die gute, frohmachende, fröhliche Nachricht in eine dunkle Welt hinausbringen können. Hey, was bin ich dankbar, dass ich Jesus an meiner Seite habe, dass er mit mir geht und dass er mich füllt mit seiner übernatürlichen Freude. Manchmal kommen Leute und sagen, oh Markus, du bist immer so gut drauf. Ehrlich, fast immer. Und wenn ich gefragt werde, warum, immer die gleiche Antwort. Mir mangelt es an einer Alternative. Ja. Aber wie kommt das? Es kommt dadurch, dass wir Verantwortung übernehmen. Und Petrus, er sagt es ganz deutlich, wie die Freude in unser Leben kommt und wie sie bleibt. Es hat ganz viel mit dem Segen von Gott zu tun. Segen, das hebräische Wort Barach heißt loben, preisen, danken. Das griechische Wort eulogein heißt eugut und logein, das ist reden. Man spricht Gutes aus. Und Petrus sagt, achte auf das, was du sagst. Deine Worte sind matchentscheidend dafür, wie du durchs Leben gehst. Im Psalm 109, Vers 17 steht etwas sehr, sehr Interessantes. Da wird von jemandem gesprochen, der es offensichtlich liebte, andere zu verfluchen, und dann kommt der Fluch auf ihn selbst. Er hasste es, andere zu segnen. Darum bleibt der Segen fern von ihm. Ehrlich, das ist bescheuert. Offensichtlich kann man wählen, und hier war jemand, der liebte mehr den Fluch, der liebte es mehr, negativ rauszuposaunen, wie das Gute, einen anderen zu segnen. Hatte jemand einen guten Morgen gewünscht am Montag, dann sagt er mir, was soll schon gut sein an diesem Morgen? Hey, du legst schon fest, wie du durchs Leben gehst. Und du legst schon fest, wie der Morgen ist, ob es ein guter ist oder ob es wirklich ein bescheidener Tag wird. Es hängt ganz viel an dir, ob du Segen weitergibst oder es zurückbehältst. Petrus spricht von einem Segenserbe, das wir ansammeln können. Genauso ist es natürlich möglich, eine Ansammlung von Flüchen auf sich zu laden. Deine Entscheidung hat große Folgen. Wir springen nochmal in die Aussage von Petrus. Er zitiert die Heilige Schriften und sagt, wer sich am Leben freuen will, wer gute Tage erleben möchte, der achte darauf, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über seine Lippen kommen. Von allem Bösen sollen wir uns abwenden und Gutes tun. Unermüdlich, mit ganzer Kraft sollen wir uns für den Frieden einsetzen. Schau, er zitiert Psalm 34. Offensichtlich, Petrus hat die Psalmen studiert und dann greift er es heraus in seinem ersten Brief und er zitiert dort, er sagt, wer von euch will sich am Leben freuen und gute Tage erleben? Dann achtet auf das, was ihr sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über eure Lippen kommen. Wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben. Er hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Allen jedoch, die Böses tun, stellt sich der Herr entgegen. Und jetzt kommt etwas, das hat Petrus so nicht zitiert, aber es steht genauso im Psalm. Da heißt es, und er löscht jede Erinnerung an sie aus. Wenn aber rechtschaffende Menschen zu ihm rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Not. Ganz kompakt schauen wir uns 3 Schritte an, um Freude ins Leben, die Freude Gottes im Leben zu aktivieren. Sich davor zu bewahren, schlechte Tage und ein schlechtes Leben zu erfahren. Erstens, halte Zunge und deinen Mund vom Bösen zurück. Worte sind so enorm wichtig. Sie lösen entweder Freude oder Bekümmernis in dir selbst und beim anderen aus. Du kannst mit Worten jemanden aufbauen, ermutigen. Und wir haben es in der Jakobuspredigt-Reihe ja schon gesehen. Die Zunge kann ein Feuer auslöschen, ein Feuer entzünden, ein mächtiges Feuer. Du kannst mit deinen Worten alles Mögliche niederbrennen, deine Ehe, deinen Arbeitsplatz, Beziehungen und so weiter. Du kannst aber mit deinen Worten auch extrem aufbauend sein. Die größte Manifestation der Kraft von Worten ist, wenn Herz und Lippen übereinstimmen und wenn es zur Errettung eines Menschen kommt. Paulus sagt im Römerbrief, wenn man mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, dann werden wir gerettet werden. Übereinstimmung von Herz und Worten. Und wenn du merkst, oh, da kommt immer wieder Dinge aus meinem Mund, die verletzend sind anderen Menschen gegenüber, meinem Ehepartner, meinem Umfeld, dann solltest du dein Herz einer Reinigung unterziehen, es zu Gott bringen und sagen, reinige mein Herz und füll meinen Mund mit guten, auferbauenden, mutmachenden Worten. Falls das irgendjemand hier im Raum glaubt, darfst du gerne mal ein lautes Amen rüberwachsen lassen. Worte können negativ oder positiv für Wirkung haben. Übrigens, das betrifft alle Lebensbereiche. Jeden Lebensbereich. Körperliches Befinden, seelisches Befinden, Umstände. Deine Worte haben Macht und bewirken auf der einen oder auf der anderen Seite so viel. Zweitens, wende dich ganz bewusst vom Bösen ab und tue Gutes. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Es gibt so viele Chancen, an einem langen Tag anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Und am meisten Freude wird freigesetzt, wenn du demjenigen Gutes tust, der es gar nicht erwartet von dir. Wenn du dich entscheidest und sagst, und jetzt werde ich segnen. Er hat es eigentlich nicht verdient. Er hat mir Böses angetan. Aber jetzt, ich werde ein Mensch des Segens sein. Und du wendest dich ab, böse Pläne in deinem Inneren zu schmieden. Du lässt Menschen, die dir Unrecht getan haben, aus deinem gedanklichen Gefängnis endlich frei. Du lässt sie los, sprichst Vergebung aus, dann kommt Freude in dein Leben zurück. Sünde, sich entfernen von den Plänen Gottes, das raubt die Freude am Leben. Wir haben gerade gelernt, der erste Schritt sind unsere Worte, sie sind so wichtig. Aber das zweite ist unsere Handlung, dass wir wissen, Wort und Tat gehören zusammen. Und ich nehme Gelegenheiten, um andere Menschen zu segnen. Wer Böses mit Bösem vergilt, vertieft die Feindschaft. Wer segnet, der schafft Raum für echte, tiefe Beziehungen. Du bist berufen zum Segnen. Hast du gehört, was wir vorhin gelesen haben? Du bist berufen, ein Segen zu sein. Das setzt so viel Freude frei, auch in deinem Umfeld. Und es ist gut, immer wieder sich mal zu fragen, hey, wo laufe ich eigentlich neben dem Plan Gottes, neben der Spur? Und Gott, helf mir wieder zurückzukommen. Ich habe die Geschichte gelesen von Karl Eugen, Herzog von Württemberg. Irgendjemand bekannt? Nicht schlimm, ist ja auch schon eine Weile her, wo der gelebt hat, im 18. Jahrhundert. Und man sagt von ihm, die Geschichtsbücher sagen, es war ein schrecklicher Despot. Und ein Weiberheld dazu. Casanova hat den Hut gezogen. Die Geschichtsbücher schreiben, Hunderte uneheliche Kinder, die dieser Mann gezeugt hat. Und dann an seinem 50. Geburtstag. Ich habe nachgedacht über einen 50. Geburtstag und dann kam diese Geschichte vor. An seinem 50. Geburtstag schreibt er öffentlich für alle im Volk eine Entschuldigung und er tut Buße und er kehrt um. Und es kann nur so sein, dass er eine Begegnung mit Gott gehabt hat und er bereut und bedauert das alles, was er getan hat. Seine Untreue und wie er Menschen schlecht behandelt hat. Und er fing mit seinem 50. Geburtstag an, ein neues Leben zu beginnen. Ludwigsburg, Schloss Monrepos ist immer mal ein Ausflug wert. Da siehst du ganz viele kleine Häuser, die da angebaut wurden. Und es ist geschrieben, dass diese Häuser für die vielen Frauen mit ihren unehelichen Kindern, die alleinerziehende Frauen, dass die dort untergebracht wurden und sie bekamen Schulbildung und er hat für sie gesorgt und hat ein neues Leben begonnen. Ich habe dann in der vergangenen Woche so nachgedacht, also uneheliches Kind gibt es bei mir nicht. Ich habe eine Frau in meinem Leben wirklich geküsst und das ist Nicole. Und dennoch kam Gott, so wie er das oft tut und es auch bei dir tut, und er klopft so an und sagt, oh, da gibt es doch ein paar Dinge in deinem Herzen. Die solltest du in Ordnung bringen. Da dachte ich, ja, da soll mir Karl Eugen ein Vorbild sein. Gehe auch ich los und spreche mit den Leuten, wo ich den Eindruck habe, dass in der Beziehung etwas nicht stimmig ist. Und das habe ich dann auch getan. Nicht Böses mit Bösem vergolten, sondern bin hingegangen. Und warum erzähle ich das? Weil ich dir Mut machen will. Das löst so viel Freude aus. Das bringt dir so einen Frieden in deiner Seele. Wenn du wieder Beziehungen herstellst, wenn du ein Bote des Friedens bist, der nicht im Streit und auch nicht in der Diskussion, ich weiß, im Moment wird so viel diskutiert, es gibt so viele unterschiedliche Positionen. Leider geht dieser Riss nicht nur durch die Gesellschaft, sondern durch ganze Kirchengemeinden hindurch. Ich bin ehrlich, Gott von Herzen dankbar, dass wir unsere Einheit hier bewahrt haben. Ich bin so glücklich darüber. Aber ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Ich höre es von überall her, wo selbst Kirchengemeinden sich spalten, weil da unterschiedliche Ansichten über alle möglichen Themen unserer heutigen Zeit herrschen. Und Gott lädt uns ein Leben des Friedens zu führen, auf unsere Worte zu achten, wie wir anderen gegenübertreten, dass wir erstmal zuhören, dass wir Menschen der Liebe sind, weil die Liebe hat immer Recht. Noch was, einander lieben ist wichtiger als Recht zu haben. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist schon etwas Besonderes, wenn du ein Leben des Segen führst, auch den Menschen gegenüber, die dich überhaupt nicht gesegnet haben. Wenn du den Frieden suchst, und das betrifft erstmal dich selbst, dass du zu Gott gehst und sagst, Gott, ich bringe dir jede Situation, wo Unfrieden in meinem Leben ist, wo ich nicht in aufgeräumten Beziehungen lebe, ich bringe dir das alles, ich suche den Frieden. Und dann, ich jage dem auch nach, ich bleibe dran. Das hat etwas mit Beharrlichkeit zu tun, dass du nicht aufhörst, nicht locker lässt und sagst, soweit es an mir ist, will ich mit allen Menschen im Frieden leben. Dann wird riesige Freude freigesetzt. Ich spreche auch über eine Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Paulus schreibt im Neuen Testament an die Philipper. Er sagt, hey, ich schreibe euch, freut euch, abermals freut euch, freut euch. Dieser Brief wird auch als Freudenbrief bezeichnet. Das schreibt er aus dem Knast heraus. Menschlich gesehen würde man sagen, oh, warum jammert er nicht, warum klagt er nicht, warum heult er nicht rum? Nein, er tut es nicht. Er hat sich entschieden für die göttliche, übernatürliche Freude. Und sie ist freigesetzt, wenn wir den Frieden suchen in unserem Umfeld. Ich möchte euch zu diesem Lebensstil einladen, weil er so befreiend ist. So, wir suchen den Frieden, jagen ihm nach, wenden uns ganz bewusst ab von allem Bösen, von jeder negativen Handlung und wir halten unsere Zunge und unseren Mund zurück. Oh, wäre das schön, wenn uns das allen gelingt. Und weißt du was? Ich bin bin sehr zuversichtlich. Wenn wir entschieden daran arbeiten, wird es gelingen. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, durch die Kraft Gottes freigesetzt, ist das möglich, dass wir einen deutlichen Unterschied in dieser Welt machen. Einen deutlichen. Ich lade euch ein, voller Freude aufzustehen. Jesus, von Herzen danke für deine Liebe zu uns. Du hast gute Absichten und du willst jeden füllen mit übernatürlicher, göttlicher Freude. Da, wo jetzt Traurigkeit da ist, komm du, Heiliger Geist. Du bist der Tröster. Du bist der zur Hilfe Herbeigerufene. Danke, dass du unseren Mund füllen wirst mit Lachen. Und dass dies hier auch ein Ort ist, der bekannt sein wird für die Freude, die du schenkst. Dass Menschen, die hoffnungslos gekommen sind, mit großer Hoffnung wieder ins Leben gehen. Dass Menschen, die weinen, getröstet werden, wiederhergestellt und ein Quell der Freude sind. Danke, Geist Gottes, dass du durch die Reihen gehst und jeden berührst, auch die, die gerade harte und schwere Zeiten durchleben. Berühr du die Menschen, denen großes Unrecht getan wurde. Und mach du uns, Herr, mach du uns fähig, dass wir selbst die segnen, die es nicht gut mit uns gemeint haben. Danke, dass du das tust. Danke, dass du auch unsere Sünde und unsere Schuld hinwegnimmst und uns reinigst von allem Bösen. Während niemand umherschaut, bleib weiter im Gebet. Lad den Geist der Freude ein. Lad Gott in dein Leben ein. Ich möchte Gelegenheit geben, während du weiter betest, für die Menschen, die hier sind und sagen, ich weiß nicht, ob mein Leben wirklich Gott gehört. Aber wenn es einen Gott gibt, dann möchte ich heute eine Entscheidung treffen. Möchte ein bewusstes Ja zu Gott sagen. Dann strecken sie einfach ihre Hand als Zeichen dem Himmel entgegen. Ich möchte ein Kind Gottes sein. Wo immer Menschen sind, auch auf der Empore, hier unten, Dankeschön. Dankeschön. Wo immer Menschen noch sich befinden, die sagen, ich weiß nicht, ob ich ewiges Leben habe, ob ich ein Kind Gottes bin. Aber wenn es einen Gott gibt, ich will ihn einladen, er soll mein Herr sein. Dann möchte ich auch an Sie nochmal eine herzliche Einladung aussprechen. Vielen Dank, ganz dort hinten. Dankeschön, Dankeschön. Dann lasst uns doch alle miteinander beten. Herr Jesus Christus, ich bringe dir mein Leben. Ich demütige mich vor dir. Vergib meine Schuld. Reinige du mein Leben durch dein kostbares Blut. Auf meine Worte will ich achten. Meine Handlungen sollen Segen freisetzen. Und dem Frieden will ich nachjagen. Einen Unterschied machen in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Kommt, lasst uns unserem besten Freund Jesus Christus einen majestätischen Applaus bringen. Wir ehren dich, Jesus!